Viele Männer haben irgendwann in ihrem Leben mal Erektionsprobleme. Auch schon mit 25. Und trotzdem redet fast niemand darüber. Stattdessen gibt es Leistungsdruck, falsche Erwartungen, Unsicherheiten und Pornos. Heute ist der Dr. Josias Grock bei mir. Er ist Urolog am Unispital und beschäftigt sich täglich mit männlicher Sexualität. Von Leistungsdruck im Bett über Testosteron bis zu der Frage, warum der Kopf manchmal stärker ist als der Körper.
Orgasme. Ehrlich, direkt, ohne Blabla. Der Podcast von Amorana.
Lust auf mehr? Dann gönn dir jetzt 20% Rabatt auf das ganze Amorana-Sortiment. Ganz egal ob Toys, Dessous oder Gleitgel. Gib einfach den Code ORGASMEN20 beim Checkout ein. Herzlich willkommen, Josias, hier bei uns im Podcast.
Danke.
Schön, bist du da.
Ja, danke für die Einladung.
Gern. Hey, wenn ich Urolog höre, denke ich sofort an Prostata und ältere Männer.
Ja, also das ist sicher nicht komplett falsch. Also der grösste Teil von meinen Patienten, die ich im Alltag sehe, sind ältere Männer. Und Prostatabeschwerden sind einer der häufigsten Gründe, wieso dass man zum Urolog geschickt wird oder geht. Aber tatsächlich haben wir ein relativ vielseitiges, breites Fachgebiet. Wir beschäftigen uns auch mit jungen Männern. Wir beschäftigen uns, wie gesagt, auch mit männlicher Sexualität. Also die männlichen Genitalorgane, Penis, Hoden und eben Prostata, die gehören zu unserem Fachgebiet. Und da kümmert sich auch eigentlich niemand anders in der Medizin so spezialisiert darum. Wir haben auch Frauen als Patientinnen. Also wir sind auch die Spezialisten für Nieren, ableitende Harnwege und Blasen, die natürlich bei den Frauen auch ein Thema sind.
Das habe ich wirklich nicht gewusst.
Ja. Also ungefähr so ein Viertel vermutlich von unseren Patientinnen sind tatsächlich Frauen, aber Männer sind schon der größte Teil.
Ja. Genau. Eben, du bist noch relativ jung im Beruf. Wie bist du überhaupt zur Medizin gekommen und wieso schlussendlich dann Urologie?
Es ist nicht, dass du findest, dass ich jung im Beruf bin.
Ja, nicht.
Für mich fühlt es sich noch relativ, schon relativ lang an, aber es ist natürlich, also Medizin und gerade auch eine Facharztausbildung in der Schweiz dauert halt relativ lang. Also alles zusammengerechnet ist mir da etwa so 12 Jahre mindestens beschäftigt. Das heisst, eben der Weg ist schon ein bisschen länger. Ja, also mich hat Medizin und der menschliche Körper, wie funktioniert der und so weiter, hat mich eigentlich schon immer fasziniert. Und ich habe auch so ein bisschen während der Maturität oder in der Schule irgendwann auch gemerkt, so eigentlich so die ganzen naturwissenschaftlichen Fächer finde ich eigentlich am spannendsten. Lerne ich am liebsten oder fällt mir auch am ringsten. Und ich habe eigentlich ganz andere Vorstellungen gehabt, was ich gerne werden würde. Aber irgendwann habe ich dann wieso gefunden, so, wieso nicht das Medizinstudium? Und dann gibt es ja da so einen Numerus Clausus. Und dann habe ich einfach irgendwann gefunden, okay, ich probiere mal. Ich hoffe, alle Leute, die das ganz oft müssen probieren, sind mir jetzt nicht böse, aber es hat dann geklappt. Und ja, jetzt bin ich happy, hat sich der Weg aufgetan.
Und Urolog, also ich meine, das ist ja schon sehr speziell, werdet wahrscheinlich dann auch nicht den Haufen, oder?
Nein, es ist sicher eher ein kleines Fachgebiet. Und ich habe natürlich auch nicht Medizin studiert, um dann Urolog zu werden. Also ich habe im Medizinstudium lange eigentlich gedacht, ich werde Notfallmediziner. Ich habe auch eine Zeit lang bei Schutz und Rettung gearbeitet. Ich habe auch als Sanitäter gearbeitet während dem Medizinstudium. Aber also erstens mal ist Notfallmedizin auch nicht ganz so, wie man es so irgendwie von Emergency Room oder Grey's Anatomy sich so vorstellt. Work-Life-Balance dort sicher schlechter als bei uns Urologen. Und ich habe nachher im Medizinstudium selber auch gemerkt, mit den ersten Erfahrungen wirklich mit dem Arbeiten im Spital, dass ich eigentlich vor allem für so Chirurgie wirklich Begeisterung entwickelt habe. Das ist jetzt auch der Teil von meinem Job, wo mir eigentlich nach wie vor am meisten Spass macht, also die Arbeit im Operationssaal.
Was tust du operieren?
Ganz viel. Also die Urologie ist ein chirurgisches Fach. Also wir operieren eben, wie gesagt, Nieren, Blasen, Prostata.
Da gibt es sicher auch spannende Notfälle. Also spannend in Anführungszeichen natürlich.
Doch, ich würde sagen, sehr spannende Notfälle. Wahrscheinlich auch, sagen wir mal, generell vielleicht ein bisschen spannender als im ein oder anderen Fachgebiet. Das ist richtig so. In Einzelfällen oder insbesondere bei solchen Kombinationen kann es zum Beispiel mal zu einer Durerektion kommen. Also das ist zum Beispiel einer der Notfälle, die wir haben, wo entsprechend auch, ja, also zum Funktion vom Penis schützen, muss es dann auch relativ schnell gehen, dass man die Erektion dann kann wieder rückgängig machen. Und ja, wir haben natürlich auch die ein oder andere, andere interessante Geschichte, wo Patienten zu uns kommen. Da geht es vor allem vielleicht so ein bisschen, also Fachbegriff wäre dann der autoerotische Unfall oder das autoerotische Trauma. Ja, wo eben Produkte aus eurem Warenkorb zum Teil auch nicht ganz unschuldig sind. Schlussendlich muss man sagen, die Fantasie ist da eigentlich ohne Grenzen. Jetzt rein urologisch, was wir doch immer wieder mal haben, sind zum Beispiel Penisringe, wo zu lang drauf behalten werden. Also grundsätzlich sollten die nach dem Gebrauch möglichst schnell wieder entfernt werden. Mhm. Was wir Urologen auch nicht unbedingt empfehlen, sind irgendwelche extrem dicken, sehr stabilen Titanringe, wo man dann kaum kann entfernen.
Kaum losbringt.
Genau, also da braucht es zum Teil dann auch eine Kreissäge vom Haustechniker, um die wieder zu entfernen.
Oh je. Es hat jetzt auch schon Unfälle gegeben mit so Harnröhrenstimulation, das haben wir, ja. Verkaufen wir ja auch.
Genau, Sounding ist also auch nichts, wo ich jetzt muss sagen, oh, das hat extrem zugenommen, aber ja, also haben wir immer wieder auch, ich sage jetzt mal, vermutlich die Produkte von euch deutlich sicherer, als was Patienten sonst so.
Genau, also Klassiker, Gurken oder Bananen.
Ja gut. Also
nicht unbedingt.
Gurken in die Harnröhre, da ja, muss nein, man gut, doch recht vorbereitet sein.
Ja, gut.
Nein, also da gibt es alles. Ich will jetzt da Patientengeheimnisse auch nicht zu fest zu konkret auf einzelne Sachen eingehen. Also eben Nahrungsmittel, wie zum Beispiel auch mal ein Erdnüssli oder Magnetli vom Kühlschrank. Also da gibt es wirklich viel, wo zumindest aus meiner oder aus unserer professionellen Perspektive nicht unbedingt sinnvoll ist.
Ja, kann ich mir vorstellen. Tönt schmerzhaft.
Ja, ist es bestimmt auch. Und vor allem muss man sagen, je nachdem ist auch dann die Entfernung von diesen entsprechenden Fremdkörpern nicht immer ganz so einfach. Also das kann bis zu endoskopische Operation gehen, also dass Patienten in Narkose mit einer Kamera behandelt werden oder sogar richtig operiert. Mhm. Da muss ich sagen, da sind wir häufig ein bisschen verschont, weil wir es doch häufig endoskopisch anbringen, aber gerade wenn dann andere Körperöffnungen verwendet werden, das wären dann andere Fachärzte häufig. Mhm. Also eben so alle Fremdkörper, die man so in After einführt, das kann dann doch auch mal zu einer grösseren operativen Therapie führen.
Darum immer safe use.
Genau.
Du bist aber auch mit den Menschen natürlich am Reden. Du hast jetzt eben seit kürzlich auch eine Spezialsprechstunde, wo sich um männliche Sexualität drüllt. Jetzt dort, das ist natürlich spannend für uns hier bei Amorana, oder? Mit welchen Themen kommen dort Männer am häufigsten zu dir?
Genau, also ich bin einfach ein Teil von einem Team in dieser Spezialsprechstunde. Das ist die sogenannte interdisziplinäre andrologische Sprechstunde, die wir bei uns haben. Da arbeiten also verschiedene Fachleute miteinander zusammen und das behandelt eigentlich alle, sagen wir mal, Themen rund um hormonelle Probleme bei Männern. Also der grösste Teil von dem Team sind unter anderem auch die Endokrinologen, das sind Spezialisten für die Hormone im Allgemeinen im Körper. Aber zum Beispiel arbeiten auch die Reproduktionsendokrinologen mit uns, das sind also die, die Paar bei Kinderwunsch unterstützen. Mhm. Genau, also und unter anderem bin ich auch quasi als Uroandrologe dort beteiligt. Und Themen, wo ich dort sehe, sind unter anderem die erektile Dysfunktion, Probleme mit dem Testosteron, also Testosteronmangel und vor allem auch Kinderwunsch, unerfüllter Kinderwunsch, Männer, die aus irgendeinem Grund reduzierte Spermienqualität haben. Genau, das sind so die Themen und dann gibt es natürlich noch ganz viel mehr.
Genau, über die reden wir jetzt nämlich gerade noch im Einzelnen. Ich möchte aber zuerst noch kurz fragen, was ist jetzt eine Frage, die dir Männer stellen, wo du merkst, es ist einfach immer noch sehr schambehaftet?
Also ich glaube, es ist alles am Thema Sexualität schambehaftet, auch in der Medizin und auch beim Arzt. Ich glaube, das ist auch unter anderem nach wie vor ein Problem. Also man geht davon aus, gemäss Untersuchungen, dass all diese Themen, sei die erektile Dysfunktion, sei Testosteronmangel oder Testosteronmissbrauch, also dass da eine grosse Dunkelziffer vorhanden ist von Männern, die sich nie mit Ärzten über das Thema unterhalten. Von dem her, ich glaube, es ist alles mit Scham behaftet. Aber ich versuche das Thema unaufgeregt mit den Patienten zu besprechen, auch ohne irgendwie um den Brei herumzureden. Für mich ist das natürlich Alltag, für die einzelnen Patienten nicht. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen der Weg, dass sie auch ein bisschen weniger gehemmt über das Thema reden können. Aber eben, und im Notfall oder bei vielen Fällen muss ich halt dann so ein bisschen nachbohren, frage noch mal ein bisschen genauer nach und dann löst sich meistens die Scham ein bisschen. Es gibt auch so ein bisschen kulturelle Unterschiede, das merkt man schon auch. Und eben, also wir ermutigen die Männer schon auch aktiv dazu, Themen anzusprechen. Also Erektionsprobleme können auch mal auf etwas Ernsthaftes hinweisen. Darum ist es sicher wichtig, dass man das bespricht.
Reden wir gerade über Erektionsprobleme. Okay. Das ist eben sicher eines von der grössten Themen, wo eben schambehaftet sind.
Also vielleicht mehr so ganz generell die Erektion oder wie wir es so ein bisschen fachspezifisch sagen, also die Sexualfunktion im Allgemeinen, da gehört auch Libido dazu und so weiter, ist eigentlich relativ ein komplexer Vorgang. Und eigentlich ist es erstaunlich, dass das in den allermeisten Fällen immer problemlos funktioniert. Also ganz viele Sachen im Körper müssen reibungslos miteinander zusammenarbeiten, müssen gut aufeinander abgestimmt sein. Also das ist das Nervensystem, das sind psychische Komponenten, aber auch körperliche Komponenten wie Hormone, Durchblutung der entsprechenden Organe, Nervenleitungen im Rückenmark und natürlich auch beim Penis und so weiter. Also es ist alles ganz komplex und darum kann es auch diverse Ursachen haben. Und das ist halt sehr unterschiedlich, was für einen Patient ich vor mir habe. Bei den jungen Patienten, also vielleicht einfach ganz generell, also die erektile Dysfunktion ist nicht nur ein Problem vom alten Mann. Es wird zunehmend ein Problem mit dem Alter. Also natürlich ein über 60-jähriger Patient, der hat viel die größere Wahrscheinlichkeit, dass er zunehmend Erektionsprobleme wird bekommen.
Wieso?
Dort sind es dann häufig schon so allgemeine Grunderkrankungen, die Patienten im Laufe ihrem Leben dann bekommen. Also Probleme mit ihren Gefäßen, Übergewicht, Diabetes, wo einfach dann so zusammenspielt, dass die Erektion dann darunter leidet oder vielleicht nicht mehr so stark ist oder gar nicht mehr funktioniert. Und dort gibt es quasi, je nachdem in welchen Regionen in der Welt man schaut, sicher so bis zu einem Drittel oder sogar mehr Männer in der Altersgruppe, die davon betroffen sind.
Also eben ab 60 ungefähr.
Genau. Aber also unabhängig davon, auch die jungen Männer können Erektionsstörungen entwickeln. Dort sind es meistens ganz andere Gründe. Und dort ist natürlich das schon seltener, aber ich denke auch weniger selten, als man das so würde erwarten. Also über alle Altersgruppen geht man davon aus, dass etwa jeder vierte Mann Erektionsprobleme entwickelt. Bei den jungen Männern zwischen, sagen wir mal, Ende Pubertät und so Ende 20 sind das vermutlich so um die 10%.
Denkst du, das hat zugenommen? Jetzt vor allem, wenn ich da denke, so Thema Social Media, Pornokonsum hat sicher auch einen Einfluss, kann ich mir vorstellen. Oder einfach allgemein der Druck?
Ich finde es nicht ganz so einfach zum einschätzen, ob das wirklich zugenommen hat. Ich glaube, eventuell ist das doch auch so ein bisschen durch einen gewissen Wandel in der Gesellschaft, dass es ein bisschen mehr zum Thema wird, dass es ein bisschen weniger ein Tabuthema ist und durch das Männer vielleicht ein bisschen aufgeschlosser sind, sich vielleicht auch mal an einen Arzt zu wenden, das kann schon sein. Aber so Untersuchungen, eben nehmen Erektionsstörungen quasi stark zu, das ist immer relativ schwierig, weil es halt ganz viele verschiedene Faktoren haben und eben es gibt die ganz grosse Dunkelziffer von Leute, die gar nie abgeklärt werden und wahrscheinlich verpasst werden. Darum ist die Frage nicht ganz einfach zu beantworten. Aber ja, ich denke, Männer machen sich generell zum Teil einen sehr hohen Druck, haben einen hohen Leistungsanspruch an sich selber und sind zum Teil, wenn das vielleicht eben mit 19, 20, 21 jedes Mal tiptop funktioniert, sehr verunsichert, wenn sie es erst mal merken, wieso ist jetzt das auf einmal nicht mehr so, wie ich es mir immer gewöhnt war.
Genau, und dann kommt natürlich das Thema Viagra ins Spiel, oder? Und dann kommen sie zu dir oder bestellen sie im Internet?
Ja, ich glaube beides. Also ich muss sagen, ich sehe noch häufig Patienten, die schon eine gewisse Abklärung hinter sich haben. Also vielleicht das Thema schon mal mit dem Hausarzt besprochen hat, vielleicht auch schon Sachen ausprobiert hat. Also da gibt es natürlich für Männer auch diverse Sachen, wie zum Beispiel Penisring, Vakuumpumpe, wo wir übrigens auch aktiv mit Patienten als Behandlungsoptionen auch besprechen. Da gibt es relativ viele Wege, Natürlich gibt es auch den nicht so empfehlenswerten Weg, sich irgendwie über Kollegen etwas zu besorgen und das mal auszuprobieren oder irgendwie über das Internet etwas bestellen, wo man nicht so genau weiss,
was
es ist. Aber ich glaube, man muss das nicht verteufeln. Das sind Medikamente, die also in Studien, aber auch in der Realität, wenn ich mit meinen Patienten rede, grundsätzlich sehr gut funktionieren und wo sicher vielen Menschen zu einer deutlich besseren Sexualität und auch Lebensqualität verhelfen.
Also für jung und alt?
Bei jungen Männern rede ich noch häufig davon, dass es meistens wahrscheinlich eine multifaktoriell bedingte erektile Dysfunktion ist. Also verschiedene Faktoren spielen zusammen. Und natürlich ist es dort häufig vielleicht teilweise eher so ein bisschen Kopfkino-Druck, wo sich die Männer machen oder Situationen, wo sie irgendwie gestresst sind.
Wenn vielleicht noch mit Alkohol.
Genau, Alkohol, Drogen, Pipapo. Also es gibt da ganz viele Gründe, wieso ein junger Mann zumindest vorübergehend Probleme hat. Das hat natürlich auch Beziehungsfaktoren, die da wirklich relevant sind. Und eben, also bei diesen Männern ist es häufig so, dass ich nicht so einen Punkt finde, wo ich ihnen kann sagen, ah ja, schauen Sie, den Laborwert, jetzt machen Sie das und das und dann kommt alles wieder gut. Sondern es ist meistens so eine Kombination. Aber wenn Patienten unter dem leiden, verunsichert sind und nicht einfach nur schauen wollen, stimmt irgendetwas nicht mit mir, sondern auch eine Lösung finden wollen, dann ist es schon auch so etabliert, dass man auch bei einem jungen Patienten mal probieren kann, wie reagiert er auf so ein Medikament und lässt sich durch das vielleicht auch einen Teufelskreis durchbrechen, sodass er nicht längerfristig auf das Medikament angewiesen ist.
Für uns Frauen ist das Thema Viagra, glaube ich, nicht so nahe. Oder ich kenne zumindest niemanden oder keinen Mann aus meinem Umfeld, der das irgendwie so würde sagen, so, hey, ja, ich nehme regelmäßig Viagra, weil es halt wirklich eben immer noch so schambehaftet ist. Sollte es aber eigentlich nicht?
Nein, ich glaube, sollte es nicht. Also ich kann das auch bestätigen. Also obwohl ich jetzt da, sagen wir mal, natürlich eine gewisse Fachperson bin, in meinem Freundeskreis wird das jetzt auch nicht offen thematisiert und besprochen. Natürlich gibt's
mit dir
zum Teil,
wahrscheinlich ein bisschen mehr, oder?
Ja, genau. Es gibt vielleicht schon Leute, die auf mich zukommen und vielleicht Fragen haben oder dann sagen, ja, ich habe es auch mal ausprobiert, aber es ist irgendwie gar nicht so wahnsinnig gewesen. Also, die Gespräche gibt es schon. Aber ich glaube auch, also das ist nicht nur unter Frauen oder zwischen Paar so, dass das vielleicht nicht ganz so offen kommuniziert wird, sondern im Generellen. Da wären wir wieder so ein bisschen beim Thema Leistungsdruck. Ich glaube, die meisten Männer, ja, die haben vielleicht eine gewisse Scham, dass sie ein Medikament verwenden müssen und, ja, und haben eben den Anspruch an sich, dass das alles reibungslos funktioniert.
Mhm. Wie wirkt denn so ein Viagra, wenn jetzt du das verschreibst, dann nimmt man das ein und dann läuft alles so vorgeschmiert oder gehört gleich noch mehr dazu?
Also die Art von Medikament, Viagra ist schon lange nicht mehr das Einzige, was es so gibt. Das ist in dem Sinne das erste und das älteste Medikament, wo es natürlich entsprechend auch ganz gute Studien darüber gibt. Die Medikamente unterstützen eigentlich die Männer einfach dabei, dass sie eine Erektion einfacher entwickeln können und die auch besser aufrechterhalten können. Es funktioniert nicht so, dass Patienten das Medikament nehmen, 15 Minuten warten und dann haben sie eine Erektion. Also es unterstützt den Körper in dem Ablauf, den es braucht für die Erektion, einfach dabei. Das unter anderem durch Mechanismen, die die Durchblutung vom Schwellkörper steigern und auch die Fähigkeit, um den Schwellkörper länger in dem gestauten Zustand zu behalten. Also es ist eigentlich eher eine Unterstützung. Und eben da gibt es ganz viele verschiedene Medikamente. Wir verwenden jetzt auch zunehmend Alternativen. Also ich verschreibe immer gerne das Medikament, also das ist der Wirkstoff Tadalafil, so als erster Versuch, weil das Medikament hat verglichen mit dem Sildenafil, also mit dem Viagra, hat es den Vorteil, dass es so ein bisschen mehr Spontanität zulässt, weil der Produzent nennt das Medikament den Weekend Pill, weil es bis zu 48 Stunden oder um die zwei Tage herum wirksam bleibt, sodass zum Beispiel die Patienten das am Freitagabend nehmen können und zum Beispiel am Samstagmorgen oder Abend immer noch eine Verbesserung feststellen. Mhm. Und das ist schon sehr wichtig, weil zum Teil, ja, wenn man die Pille nimmt und dann ist eine halbe Stunde später dann die Stimmung doch nicht mehr so da, dann, ja, dann ist so das Ziel nicht so erreicht. Oder?
Aber eben
ja.
Bei der Weekend-Pill kann ich mir auch nicht so vorstellen, dass es einfach immer hart ist, sondern
nein,
es geht einfach schneller.
Das ist es nicht. Also, okay. Das wäre ja auch gefährlich. Also, wenn ja. Patienten eine Dauererektion entwickeln, also länger anhaltend, eigentlich sagt man aber eine Stunde, also länger als eine Stunde sollte die Erektion durch das Medikament eigentlich nicht anheben, dann ist das potenziell sogar gefährlich und spätestens ab so 4-5 Stunden wäre es sogar gut, wenn Patienten eher auf den Notfall kommen, weil das kann dann auch anhaltende Beschwerden machen, aber ich will jetzt gar nicht da die Medikamente verteufeln, also das passiert mit denen fast nie.
Ja, also das hast du das noch nie erlebt?
Doch, natürlich.
Auch schon? Okay.
Aber es sind dann auch häufig, also ehrlicherweise eher so ein bisschen Kombinationsgeschichten. Mhm. Also irgendwelche anderen Substanzen, die noch im Spiel sind. Ja, vielleicht sogar Kombinationen von verschiedenen Erektionsmitteln. Es gibt auch Medikamente, die man zum Beispiel direkt in den Schwellkörper sich injiziert, also um besonders starke Wirksamkeit zu erreichen. Dort ist das sicher ein grösseres Problem.
Mhm. Jetzt, Josias, was sind so die ältesten Patienten, die zu dir kommen und nach Viagra folgen?
Ja, so ist sozusagen Open-End. Es ist doch erstaunlich, aber eigentlich auch schön zu sehen, dass auch sehr alte Männer, wenn sie eine gewisse Vitalität haben, immer noch offensichtliches Interesse daran haben, sexuell aktiv zu bleiben. Ich glaube, das ist auch so ein Thema, das in der Gesellschaft eher so ein bisschen totgeschwiegen wird. Also ich habe mit meinen Grosseltern ehrlicherweise auch nie über Sexualität geredet, aber auch die älteren Patienten sind zum grossen Teil noch sexuell aktiv. Mhm. Und ja, also ich habe auch verschiedene Patienten über 90, die zum Teil dann am Schluss noch so beim Rausgehen noch mal nach dem
Herd.
Genau. Ja, vielleicht dann im Hintergrund die Ehefrau, die so abwinkt und sagt, nein, lieber nicht. Und natürlich muss man auch immer so ein bisschen vorsichtig sein. Je nachdem, was die Patienten sonst noch für Erkrankungen haben, ist es natürlich auch keine
nicht
gute Idee.
Optimal.
Je nachdem auch gefährlich. Aber also ich denke eben, wenn die Vitalität das zulässt, ist es sicher schön, wenn Männer da immer noch aktiv sind.
Wenn ich jetzt hier als Mann so, ich höre zu und es ist, hat eben 2-3 Mal jetzt nicht so gut geklappt, sollte man dann schon zum Arzt gehen oder eben zuerst mal selber bei sich vielleicht schauen, eben Psyche und einfach mal vielleicht zuerst mal Sachen optimieren bei sich selber, bevor man zum Arzt geht, oder ab wann empfiehlst du wirklich so, hey, jetzt ist es Zeit?
Generell sollte die Empfehlung sein, wenn einem etwas Neues auffällt, man ist beunruhigt, dann sollte die Hemmschwelle eigentlich möglichst tief sein, das mit einer Fachperson zu besprechen. Und ich finde, jede Art von neuer Veränderung, die eben zu Verunsicherung führt, kann man thematisieren. Aber natürlich ist es so, ein 25-Jähriger, der irgendwie zweimal die Erektion nicht mehr ganz so gut war oder was zum Beispiel für die zweite Runde nicht mehr ganz gelangt hat, der hat vermutlich kein ernsthaftes gesundheitliches Problem. Und natürlich macht das Sinn, so ein bisschen reflektiert sein, sich zu überlegen, was könnte ein Auslöser sein. Ist jetzt vielleicht die Freinacht vorher ein Faktor, wo, wenn man sich so überlegt, könnte einen Zusammenhang haben? Oder ist es irgendwie der Druck mit der Partnerin, wo irgendwie mehr wird? Genau, ist es irgendwie ein Kinderwunschthema, wo man irgendwie merkt, ah, irgendwie...
irgendwie will es nicht.
Ja, genau, irgendwie will es nicht. Oder irgendwie der Druck ist da immer höher. Also das sind ganz viele Faktoren, die man sich sicher selber überlegen kann. Und das ist unter anderem auch eine der ersten Fragen, die ich den Patienten jeweils auch stelle, ob sich selber vorstellen könnte, woher kommt das? Mhm. Gibt es einen Auslöser, der irgendwie im Vorfeld war? Selbstreflexion sicher immer gut. Ich will jetzt auch nicht, dass meine Sprechstunde übernächste Woche voll ist mit jungen, gesunden Männern. Aber ich finde, ansprechen jederzeit. Mhm. Und das sollte die Hemmschwelle möglichst tief sein.
Eben weil vieles entsteht halt wirklich auch im Kopf.
Absolut, ja.
Eben gerade auch das Thema Kinderwunsch. Das ist auch etwas, wo bei dir ein Thema ist. Ich habe irgendwie schon ein paar Mal gehört, gerade wenn es um Kinderwunsch geht, dass eben oft auch der Mann ein Thema ist. Also das heisst, die Spermien sind nicht, oder die Spermienqualität ist nicht genug gut.
Also das ist unter anderem einer der grössten, sagen wir, Punkte, wieso das die Spezialsprechstunde bei uns sehr wichtig ist. Also Kinderwunsch, geht man davon aus, dass etwa ein Drittel der Fälle mit männlichen Faktoren zusammenhängt. Ein anderer Drittel eher mit der Frau. Und dann gibt es noch so ein Drittel, wo man nicht so genau weiss. Oder vielleicht eine Kombination. Mhm. Und ich denke, eben der Drittel mit den männlichen Faktoren, den schaue ich eigentlich jede Woche mit den Patienten an. Und kann quasi variieren zwischen der Patient kommt, einfach, dass man es abgecheckt hat, so ein bisschen als Kontrolltermin, zum Abhäkeln auf der Liste, bis hin zu, dass man dann so tatsächlich bei Patienten Grunderkrankungen feststellt, wo man gar nicht gewusst hat, dass sie die haben. Ja, eben zum Beispiel ein genetisches Problem, das man vorher nicht davon gewusst hat. Oder vielleicht mal eine schwere Entzündung im Jugendalter, die halt einfach dazu geführt hat, dass da die Spermienqualität darunter leidet. Mhm. Also so ein bisschen, ist sicher wichtig, dass die Männer auch gut untersucht werden. Mhm.
Aber ich glaube, allgemein hat Spermienqualität, also das habe ich letztens auf jeden Fall mal gelesen, Spermienqualität nimmt ab.
Also ja, das ist ein bisschen vereinfacht gesagt, beziehungsweise ist es recht schwierig, um das mit guten Studien wirklich gut zu belegen. Also das ist richtig, es gibt Studien darüber, wo man, also unter anderem viele Studien, unter anderem auch in der Schweiz, werden zum Beispiel mit Rekruten gemacht, also in der Rekrutenschule, wo junge Männer einfach so wie querschnittsmässig untersucht werden und 10 Jahre später macht man das nochmal. Mhm. Und so kann man natürlich gewisse Trends feststellen, aber es ist an sich keine gute Studienmethodik, um wirklich eine Verschlechterung feststellen, weil die Varianz zwischen den Einzelpersonen ist riesig. Also es gibt einen Normalbereich, das ist aber wie so eine untere Schwelle, also so und so viel Spermien muss im Samenerguss haben und die müssen sich so und so, also zu so und so viel Prozent müssen sich die Spermien in die richtige Richtung bewegen. Aber oben raus ist das sehr variabel. Mhm. Also ich habe quasi Patienten, die irgendwie 30 Millionen Spermien pro Milliliter haben. Ich habe aber auch Patienten, die 200 Millionen Spermien pro Milliliter haben und beide gelten gemäss dieser Untersuchung als normal.
Als normal, ja.
Also sprich, ja, es gibt Hinweise darauf, dass die Spermienqualität tendenziell immer mehr abnimmt, aber das ist in dem Sinn wissenschaftlich nicht genug gut beleidigt, um jetzt da die Alarmglocken läuten. Aber es gibt natürlich Leute, die das machen und das ist vermutlich auch sinnvoll. Vielleicht höre ich den Podcast in 10 Jahren und denke so, wieso habe ich das gesagt? Jetzt, mittlerweile weiß man das definitiv.
Also eben, man sagt ja, einer der Gründe sind so ein bisschen Umwelteinflüsse, oder?
Genau, es ist jetzt zum Beispiel gerade, also es gibt jetzt eine Dokumentation, wo sich um so sogenannte Endocrine Disruptors handelt. Das sind Mikroplastik.
Wischmittel oder
genau.
Also,
ja. Ich werde einfach vorsichtig, weil, also ja, es gibt Hinweise drauf und ich will da gar nicht sagen, dass das nicht eine Ursache ist, aber es ist extrem schwierig, da wirklich einen kausalen Zusammenhang festzustellen oder wirklich so das als Hauptpunkt zu identifizieren. Es ist wahrscheinlich auch, wie ich es vorhin gesagt habe, mit den Männern mit erektiler Dysfunktion im jungen Alter, es sind wahrscheinlich ganz viele Faktoren. Ich glaube, etwas, wo man viel besser schon untersucht hat und weiss, ist zum Beispiel das generelle Übergewicht, das immer mehr zunimmt. Mhm. Natürlich primär in den USA, aber Europa ist da nicht so weit hinten drin. Mhm. Wo man definitiv weiss, also Übergewicht, Diabetes führt zu Hormonstörungen und reduziert entsprechend auch die Spermienqualität.
Mhm. Aber man kann die Spermienqualität auch verbessern, nehme ich an, weil die tun sich ja auch, glaube ich, alle 3 Monate wieder erneuern.
Genau, also das ist, sagen wir mal, der Vorteil, den ich wie habe als Urolog oder Uroandrolog, weil man kann bei den Männern relativ gut positiv eingreifen. Also die Spermienproduktion ist ein die ganze Zeit laufender Prozess. Eben all so 2,5 bis 3 Monate ist da quasi wie die neue Produktionslinie da und man kann entsprechend auch durch Interventionen, das ist häufig auch einfach eine Lifestyle-Anpassung, Gewichtsreduktion, regelmäßige sportliche Betätigung, ausgewogene Ernährung.
Aufhören
rauchen. Wo da extreme Einfluss hat und die Spermienqualität dann auch wirklich relevant kann verbessern. Aber eben, also meine Aufgabe ist eigentlich nicht nur Patienten oder die Paar zu beraten, sondern eben geht auch ein bisschen darum, es gibt natürlich auch die Männer, die alles schon gut machen und es funktioniert gleich nicht oder die Qualität ist gleich schlecht. Es geht auch ein bisschen darum, die dort zu finden und dort weiter zu schauen, was man machen kann.
Und dort kann man das aber gut beheben. Also es gibt Wege, wo das dann trotzdem möglich macht, um dann Kind zu bekommen.
Kommt sehr darauf an, was die Ursache ist. Also es gibt gewisse Männer mit genetischen Erkrankungen, wo leider sehr tiefe Wahrscheinlichkeiten da sind, dass man Spermien findet, egal mit welchen Methoden dass man vorgeht. Und wo auch dann Versuche zur künstlichen Befruchtung leider nicht funktionieren. Mhm. Aber es gibt dann auch die Männer, wo es vielleicht auf dem natürlichen Weg tatsächlich nicht möglich ist oder sehr, sehr schwer, wo wir mit unseren Behandlungen und Optionen, insbesondere dann halt eben die in den Kinderwunschkliniken, tatsächlich dann erfolgreich sind. Also ich glaube, da gibt es leider alle Wege. Also.
Das Gleiche wie bei den Frauen. Noch reden wir jetzt bei diesem Thema, habe ich das Gefühl, vielleicht ist es auch, wenn ich eine Frau bin, mehr über das oder ich komme mehr von dem mit über wie von den Männern.
Ja, das ist, glaube ich, immer noch so. Mhm. Ich habe zwar sehr viele sehr aufgeschlossene Männer bei mir in der Sprechstunde, die auch schon sehr gut informiert sind, aber ich denke schon, insbesondere auch wegen der, sagen wir mal, genetischen Uhr, ist es schon naturgemäß eher ein Thema, das dann auch bei den Frauen irgendwann sehr dringend wird und vielleicht durch das auch mehr thematisiert wird.
Ja, weil bei den Männern, sie können ja eigentlich bis zum Tod ein Kind zeugen, oder nicht?
Also ja, eben die Produktion bleibt bestehen. Also wir haben kein quasi Depot von Eizellen, wo irgendwann dann auch wie aufgebraucht ist. Das ist beim Mann nicht so. Aber man muss auch dort vorsichtig sein. Also die Spermienqualität nimmt mit dem Alter ab und auch gewisse Risikokonstellationen, gewisse Erkrankungen scheinen auch im Zusammenhang zu stehen mit dem Alter des Mannes.
Also nachdem beim Kind.
Genau.
Ja.
Genau.
Ja. Wir reden noch über ein anderes Thema, und zwar Testosteron. Hast du auch schon vorher angesprochen gehabt, ist ja aktuell auch sehr gehypt in den Social Media und sonst so unter Männern. Welche Rolle spielt denn das Hormon wirklich für unsere Libido, für unsere Energie und Sexualität?
Testosteron hat eine ganz vielfältige Wirkung. Es ist das männliche Sexualhormon, das zum Beispiel auch schon beim Embryo dafür verantwortlich ist, dass sich quasi die Embryos dann zu Buben entwickeln, die männlichen Merkmale entwickeln und so weiter. Also es ist ganz vielfältig und wirkt eigentlich fast in allen Endorganen in unserem Körper, haben Einfluss auf unsere Blutzellentstehung, haben Einfluss auf die Knochendichte, auf die Muskelkraft, psychische Faktoren sind durch das Testosteron beeinflusst. Also ganz vielfältig, unter anderem natürlich auch die Sexualfunktion.
Aber eben auch wir Frauen haben Testosteron, oder? Richtig, einfach weniger.
Ja, genau. Es ist jetzt ja auch immer wieder mal das Thema, Testosterontherapien bei Frauen, zum Beispiel in den Wechseljahren. Aber auch Männer haben Östrogen. Also,
genau, es kommt einfach ein bisschen auf die Dosierung drauf an.
Ja, genau. Also die Hormone haben ganz verschiedene Endorgane und das hängt vor allem auch so ein bisschen davon ab, wie die Hormone im Körper umgewandelt werden, in welchen Organen welche Rezeptoren da sind und was dann daraus resultiert. Mhm. Aber ja, genau. Also es ist ganz vielfältig und kann auch entsprechend, wenn Testosteronwerte bei Männern vielleicht nicht so gut sind, wie sie sollten sein, auch ganz vielfältige Beschwerden verursachen.
Mhm. Eben, wenn Männer jetzt das Gefühl haben, sie haben zu wenig Testosteron und eben, sie kommen das irgendwo über Social Media mit über und dann nehmen sie Testosteron, gerade so ein bisschen im Fitnessbereich ist das ja ein Thema. Wie häufig begegnet dir das?
Das ist auch so ein Thema, wo man das Gefühl hat, so anhand der Medien, vielleicht auch der sozialen Medien, dass es irgendwie sehr stark zunimmt. Muss ich aber sagen, habe ich jetzt in meiner Sprechstunde jetzt nicht extremen Zuwachs gefunden. Aber auch dort geht man davon aus, dass es da grosse Dunkelziffern gibt von Männern, die natürlich nie zugeben oder nie werden darüber reden, dass sie Testosteron zu sich nehmen, obwohl es medizinisch eigentlich nicht empfohlen ist. Und natürlich, also durch die Sprechstunde habe ich schon auch Kontakt mit solchen Männern. Ja. Mhm.
Also sie spritzen sich das dann quasi, damit sie mehr Muskeln haben, also einfach gesagt.
Es gibt vielfältige Optionen. Also es gibt die Option, sich das also auf die Haut aufzutragen und es gibt die Option, sich das zu injizieren. Das sind dann meistens so Depotspritzen. Die verwenden wir zum Beispiel auch bei Patienten, die tatsächlich einen Testosteronmangel haben.
Genau. Und das kommt schon auch aber relativ häufig vor, dass ihr wirklich dort einen Mangel feststellt und das so behandelt?
Ja, auch das ist nicht ganz so einfach zu sagen. Also grundsätzlich geht man auch dort davon aus, dass relativ viele Männer unterdiagnostiziert sind. Also dass man zu spät oder gar nie auf die Idee kommt, dass die vielleicht einen Testosteronmangel könnten haben und die eigentlich Therapien sollten bekommen oder es wäre besser, sie hätten eine Therapie, aber sie bekommen gar nie eine. Aber ja, also das ist etwas, wo vielleicht zum Beispiel seitens von der Hausärzte anhand von der Beschwerden, wie zum Beispiel eben neue Sexualfunktionsstörung und zusätzlich noch so ein bisschen Antriebslosigkeit, depressive Symptomatik, und dann geht man auf die Suche, woher das kommt, mhm, und dann tatsächlich einen Testosteronmangel feststellt, mhm, und ja, zum die Beschwerden, die der Patient spürt, behandeln, aber auch zum mögliche Komplikationen in der Zukunft verhindern, ist das dann sicher sinnvoll, um die Therapie zu machen. Mhm. Mhm. Aber also ein wichtiger Punkt ist natürlich immer, Testosteronproduktion ist relativ kompliziert. Also es gibt ein Steuerorgan in unserem Körper, wo quasi dann am Hoden Signal gibt, man sollte Spermien und Testosteron produzieren. Mhm. Und durch jeden Eingriff von außen wird der eigene Kreislauf gestört, wird unterdrückt. Und eben gerade Männer, die ohne medizinischen Grund Testosteron zuführen, die können durch das auch längerfristig wirklich relevanten Schaden an ihrer eigenen Produktion und ihrem eigenen Körper machen. Also, mhm, das geht nicht nur um die sofortigen Folgen, wie zum Beispiel, wenn sie sich überdosieren, dass sie auf einmal zu viele rote Blutkörper produzieren und das Risiko für Herzinfarkt oder Schlaganfall steigt, sondern es geht eben auch darum, dass sie vielleicht dann 10 Jahre später zügig und fähig werden.
Mhm, eben genau. Oder es kann auch sein, dass sie auch Erektionsstörungen sind, ja, da auch wieder ein Thema, oder? Oder
genau, kann auch ein Thema, ja, klar. Sein? Also wenn man eben dann durch die exogene Zufuhr vom Testosteron, wenn man das wieder stoppt und die körpereigene Produktion dann nicht mehr langt, mhm, oder sich der Körper sehr lang extrem hohe Werte gewöhnt war, dann ist das zum Teil extrem schwierig, zum auch wieder von diesen Therapien wegzukommen. Mhm. Da gibt es zum Beispiel auch extra spezialisierte Ärzte hier in Zürich im ARUT, das ist ein Zentrum für Suchtmedizin, mhm, wo sich auch extra mit diesen Patienten beschäftigt und ihnen versucht zu helfen.
Also besser zuerst wirklich zum Arzt und alles abklären lassen, bevor man da selber irgendetwas bestellt aus dem Internet.
Unbedingt.
Natürlich. Jetzt ist es am Schluss noch ein Tipp für die Männer da draussen, die jetzt da zugelassen haben. Was ratest du ihnen, gerade wenn es eben ums Thema Sexualität oder den eigenen Körper geht?
Eine wichtige Nachricht für Männer ist, dass man über die Themen reden, dass man da offen ist. Also einerseits natürlich mit Partner oder Partnerinnen, aber natürlich auch eben mit Fachpersonen. Und eben, was ich denke, ist schon sehr wichtig, ist, dass man sich auch bewusst ist. Also ältere Patienten, die vielleicht auch die eine oder andere Vorerkrankung haben, vielleicht eine Blutzuckererkrankung oder erhöhtes Cholesterin, dass die auch so eine Veränderung mit der Erektion nicht klein machen, sondern ernst nehmen, weil das ist schon auch ein Warnsignal für wirklich ernsthafte Erkrankungen, Schlaganfall, Herzinfarkt, wo man durch das auch früh könnte erkennen. Also dort unbedingt genau anschauen, mit dem Arzt darüber reden.
Gut, danke, bist du da gewesen, sehr spannend gewesen.
Danke vielmals.